Ja, nochmal guten Morgen. Wenn ihr Bibeln dabei habt oder Handybibeln, dürft ihr die gerne zücken und vor euch nehmen. Vielleicht brauchen wir die heute hier und da mal. Bevor wir gleich den Text lesen, will ich mit euch zwei kurze Ausschnitte, die möchte ich euch einfach nur vorlesen, aus der Bergpredigt von Jesus. So ungefähr in der Mitte von Kapitel 5 sagt Jesus: Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Und dann geht er weiter und dann kommt er zu diesem Satz: Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und dann sagt Jesus in 27, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und dann sagt er, reiß dein Auge lieber raus, als dass du mit ganzem Körper und mit beiden Augen in die Hölle geworfen wirst. Es gibt so Momente, da würden wir gerne weglaufen. Und ich stelle mir manchmal die Jünger von Jesus vor, als er das gepredigt hat. Als ich so circa 5 oder 6 Jahre war, ich weiß nicht ganz genau, da hatte ich, weiß nicht, ob ihr das kennt, Viruswarzen. Das klingt sehr komisch und sehr eklig, ist gar nicht so schlimm. Das sind einfach so ein paar Warzen, die man auf, nicht so super viele meistens, die man auf dem Körper hat, bei Kids oft. Und man nimmt so eine Tinktur, schon mal jemand erlebt irgendwo? Nein, niemand? Ja, vielleicht bin ich auch der Einzige. Okay. Ja, danke. Mutige Leute, danke. Vielleicht auch bei anderen Leuten erlebt. Und man macht so eine Tinktur dann drauf und dann verschwinden die normalerweise relativ schnell. Die trocknen aus und so weiter. Und dann ist die Sache gegessen. Ich hatte aber als Kind dann eine hier, ungefähr. Und man hatte immer so T-Shirt an und aus. Und als Kind achtet man nicht so darauf. Und die ging nicht weg mit dem Zeug. Und die hat sich entzündet über die Zeit. Und ja, was macht man? Die Mutter sagt, pass auf, und man zieht es wieder drüber und es wird immer schlimmer, bis irgendwann zu dem Tag, ich sollte zum Arzt und die sollte von einem Chirurgen weggeschnitten werden. Und ich hatte sehr, 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 sehr viel Angst, dass dieses Ding weggeschnitten wird. Ich hatte wirklich Panik. Ich habe meine Mutter angefleht. Nein, 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 wir können nicht dahin gehen. Du kannst es nicht wegmachen, so als ob das Schlimmste der Welt wäre. Örtliche Betäubung, ambulant, du gehst rein, du gehst raus, das Ding ist weg. Gar kein Problem eigentlich. Ich hatte solche Angst, dann dahin zu gehen. Ja, meine Mutter hat mich dann überzeugt irgendwie. Ich bin zu dieser Arztpraxis, zu Dr. Al-Issa. Ich erinnere mich noch an seinen Namen, der war nur zur Vertretung da. Und ich wurde in diesen OP-Raum gebracht und er hat mir kurz erklärt, was er gleich machen wird. Und meine Angst und mein Blut ist in den Keller, mein Blutdruck, und ich hatte solche Angst bekommen. Ich musste mich hinlegen auf diesen OP-Tisch und die Angst wurde mehr. Und ich bin einfach aufgestanden vom OP-Tisch und bin weggerannt aus dem OP-Zimmer. Ich bin in den Warteraum gelaufen und habe mich hinter den weißen Rattanmöbeln versteckt. Das ist noch so eine Erinnerung, manches aus Erzählung, manches aus Erlebnis. Und einfach, ja, keine Ahnung, sie finden mich nicht. Natürlich haben sie mich gefunden, kurz später, sie sind reingekommen, haben mich geholt. Das hat natürlich alles viel schlimmer gemacht. Und ich bin wieder reingenommen worden in den OP-Saal. Und meine Mutter sagt, die haben mich zu 5 festgehalten. Ja, einfach örtliche Betäubung und die Narbe ist total schief, weil ich habe nicht stillgehalten und so. Ist viel schlimmer, als es hätte sein müssen. Es gibt Momente, auch in der Bibel, oder Aussagen in der Bibel und auch Aussagen von Jesus, da würden wir auch gerne fliehen. Da würden wir gerne ins Wartezimmer rennen und abhauen, weil die verrückt sind oder weil wir Angst haben davor oder weil die unangenehm sind. Eure Reihe heißt ja Fasziniert von Jesus. Und ich muss aber sagen, diese Stellen von Jesus, die faszinieren mich. Die Stellen, wo Jesus einfach was raushaut und ich denke, what? Krass, das stört mich. Ich will das gar nicht, was der da sagt. Das ist so unangenehm. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Aber hier, ist das so eine Stelle. Und wir wollen uns das zusammen anlesen und wir werden versuchen, ein bisschen wie auf diesem OP-Tisch liegen zu bleiben und nicht ins Wartezimmer zu laufen. Gott segne euch, wenn ihr trotzdem rausgeht, das ist okay. Und ins Wartezimmer lauft, das ist in Ordnung. Aber wir wollen einfach mal liegen bleiben und uns einfach mal anhören, was er sagt und versuchen, das ein bisschen zu verstehen. Wir sind in Kapitel 5 in Matthäus, in der Bergpredigt, ganz berühmtes Teil aus dem Neuen Testament, wo Jesus gelehrt hat, eine seiner berühmtesten Aussagen, weltweit bekannt. Und da fängt er an in Vers 17. Könnt ihr vorne mitlesen und vielleicht auf eurer Handybibel, vielleicht braucht ihr eine andere Sprache oder euer Nachbar, könnt ihr bestimmt helfen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau und auch einen Mann mit begehrlichem Herzen oder begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es raus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Bleiben wir sitzen. Das ist ein unangenehmer Text. Ich finde es krass, die Bergpredigt ist bekannt, ich weiß nicht, vielleicht auch für euch, und man sagt so ganz oft, oh, so ein schönes Stück von Jesus, das ist ja so die Moral auf der ganzen Welt, leben wir ja danach, das ist so eigentlich, Jesus sagt, selig sind die, fallen euch Sachen ein, selig sind die Friedfertigen, die Barmherzigen, das ist schön. Das ist gut. Oder Jesus sagt an einer anderen Stelle später, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist schön. Aber das hier, die Bergpredigt, wenn jemand zu mir sagt, die Bergpredigt ist schön und ansprechend, denke ich so, what? Jesus ist nicht ansprechend. Ich finde es sehr unangenehm, was er sagt. Sehr anstößig. Und wir müssen uns vorstellen, wie seine Schüler bei ihm waren. Die Jünger stehen da, er nimmt sie mit, ein bisschen auf den Berg. Und die Menschenmassen sind da. Sie sind Jesus vorher gefolgt. Und Jesus hat Leute geheilt. Jesus hat Leuten geholfen. Und er hat vorher diese Seligpreisungen rausgehauen und gesagt, hey, guck mal, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und all diese Sachen. Und die Leute denken, guck mal, der ist nicht für diese Elite, für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, für die religiösen Chefs da, sondern der ist mit uns unterwegs. Und dann sagt er auf einmal diesen Vers 20. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. was hat es mit den Leuten gemacht, wenn die das gehört haben? Wir vergessen das vielleicht. Manche von euch kennen die Texte, manche von euch wissen Pharisäer und Schriftgelehrte, wer das war. Ganz kurz, wenn uns das nicht so bekannt ist und auch als Erinnerung. Die Pharisäer waren die ultrareligiösen Leute. Wir haben immer schon das schlechte Bild von denen im Kopf. Aber für das Volk waren das die Leute, das waren die Vorbilder. Das waren die Leute, die die Gesetze nicht nur gehalten haben, die haben nicht nur 10% gespendet oder 20, sondern die haben von ihren Gewürzen, lesen wir, ihren zehnten Teil gegeben. So genau haben die das Gesetz genommen. Und dann haben wir die Schriftgelehrten, das waren die Experten. Wenn du eine Frage hattest über das Gesetz, über das Recht, über das Leben mit Gott, dann bist du zu denen hingegangen. Und das waren die Vorbilder. Und jetzt sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als von diesen Leuten, dann werdet ihr, hier heißt es, mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Für die Leute ist es wahrscheinlich so, hä, Jesus, was sagst du? Psst, hör auf, sag dem, der soll runterkommen von der Bühne, da vom Berg. Was sagst du, das ist doch Quatsch. Die Leute werden sich gefragt haben, wenn die nicht, wie sollen wir? Wie soll das gehen? Wie sollen wir da reinkommen? Und ich glaube, wir lesen dann diesen Text und wir vergessen manchmal, wie schockierend diese Aussage von Jesus ist. Das fasziniert mich an Jesus. Jesus ist manchmal schockierend und Jesus ist auch ganz schön radikal in seinen Aussagen. Und nachdem er das gesagt hat, kommen dann noch diese bekannten Antithesen. Dieses, ihr habt gehört, und Jesus sagt dann wieder, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, und es sind noch ein paar mehr, ihr könnt euch das zu Hause gerne nochmal durchlesen. Ihr habt gehört, aber ich sage euch. Und die Leute müssen gedacht haben, hey, Jesus, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Wie sollen wir das halten? Wie sollen wir ins Himmelreich kommen? Das hat die Leute beschäftigt, diese Frage. Wie soll das funktionieren? Keine Chance. Es gibt so im Johannesevangelium diese Stelle, wo Jesus auch eine große Rede hält. Ist ein bisschen eine andere Stelle, aber wo die Leute danach sagen, Jesus, deine Rede ist zu hart. Und die Leute gehen. Jesus haut ganz schön was raus mit seiner Predigt. Er hat keine Angst vor den Leuten, hat keine Angst, dass sie weggehen. Und ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn ihr das hört. Ich denke, mit den Jüngern hat es auf jeden Fall was gemacht. Und mit den Leuten, die dabei standen und zugehört haben. Aber wenn wir das ernst nehmen, diese Worte, die er sagt, die sind ganz schön herausfordernd. Auch für mich. So, ja, okay, ich beleidige jetzt nicht immer oder ich morde vielleicht nicht jemanden, aber Jesus geht dann diesen Schritt tiefer und redet über unser Herz und sagt dann, hey, guck mal, das, was in deinem Herzen ist, was ist in unserem Herzen? Was haben wir für Gedanken über andere Menschen? Wie schauen wir auf andere Menschen? Und ich rede nicht nur von euch, wir alle. Und vielleicht sagen wir dann so, ja, ich mache ja nicht genau das, was hier steht. Aber ich glaube, dann haben wir verpasst, was Jesus sagt. Er sagt, hey Leute, es geht nicht um die Taten, es geht um euer Herz. Da sind überall Dinge, die weit weg sind von dem, wie ihr sogar denkt, wie man leben sollte. Und dann kommt diese verrückte Stelle, wer eine Frau nur begehrlich mit begehrlichem Blick anschaut, bricht die Ehe. Und ich glaube, es ist nicht nur Frauen, es ist an alle gerichtet. Und dieser Standard von Jesus ist richtig verrückt, ist richtig anstößig. Weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das hört. Vielleicht fallen euch Dinge auf. Vielleicht zeigt Gott Dinge in eurem Leben, wo ihr merkt, boah, da trifft es nicht einfach nur jemand anderen, sondern da trifft es auch mein Herz, was Jesus sagt. Das spricht irgendwie mich an. Deswegen auch, wenn wir sagen, die Bergpredigt ist so schön, ich sage, wenn wir danach versuchen zu leben, wir werden 100% scheitern. Das ist mit Garantie. Wie war das für die Leute, als sie das gehört haben? Und dann hoffen sie vielleicht, nachdem Jesus all diese Sachen gesagt hat, er sagt dann so, ja, braucht ihr nicht mehr. Braucht ihr nicht mehr halten. Ist nicht so wichtig. Und dann sagen sogar die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja, guck mal, dieser Jesus, der isst mit den Sündern. Der sitzt mit denen zusammen, die das nicht halten. Und deswegen auch ihr Vorwurf, hey, du willst vielleicht das Gesetz gar nicht halten. Und Jesus sagt, aber nicht jetzt, ey, wir müssen das nicht mehr halten, sondern er fängt ja an, so haben wir den Text eben gelesen, Vers 17, nochmal. Ihr könnt es nachverfolgen, vorne oder bei euch. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. In der Bergpredigt, das fasziniert mich auch an Jesus, da sehen wir seinen Charakter, da sehen wir seine Schönheit. Ich habe es eben gesagt, wie er ist, wie auch nur er sein kann. Und das stellt er dar. Und das ist ein Spiegel. Und es ist schade, wenn wir dann sagen, ja, wir versuchen das vielleicht wegzureden oder anders zu interpretieren, aber es ist ein Spiegel, der uns entgegengehalten wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Schönheit von Jesus, die wir ein Stück weit sehen. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, dass diese Gesetze jetzt aufhören, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Jesus hat das Leben gelebt, den Satz habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Jesus ist nicht nur ein Mensch. Jesus ist Gott selbst, der gekommen ist. Jesus ist der, der barmherzig mit den Leuten umgeht, der aber auch gerecht ist, der nach Gerechtigkeit schreit. Jesus ist der, der die Leute heilt. Jesus ist der, der nicht nur Gutes tut, sondern auch die Leute lehrt. Jesus ist der, der als einziger Mensch das Gesetz gehalten hat. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen vor Gott. Jesus ist aber auch der, das kennt ihr wahrscheinlich auch, manche von euch, Jesus ist auch der, der aber auch den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben sollen. Es gibt in 2. Korinther 5 so eine Stelle, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Vers, lasst es uns rausfinden. 2. Korinther 5, ganz am Ende, kam mir irgendwie in letzter Zeit öfter entgegen, Vers 21, den haben wir auch hier vorne. Da heißt es, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich habe gerade den Hebräerbrief gelesen. Weiß nicht, schon ein spannendes Buch. Und im Hebräerbrief kommt immer wieder vor, Jesus ist, weiß jemand so ein bisschen, der Bessere, höher als die Engel. Wisst ihr? Könnt auch reinrufen oder so. Besser als Mose. Besser als die Priester, der bessere hohe Priester. Jesus ist wie der Priester, der ins Allerheiligste einmal im Jahr durfte und für die Sünde des Volkes das Opfer gegeben hat. Aber dann heißt es da, dieser hohe Priester muss das Opfer auch selbst für sich geben, weil er selbst auch schuldig wird. Aber hier haben wir einen hohen Priester, der nicht schuldig wurde. Jesus ist auch das bessere Opfer. Er ist nicht einfach nur ein Opfer wie die Lämmer und die Schafe, die sich nicht entscheiden konnten dafür, sondern Jesus kommt freiwillig. Das sehen wir im Johannesevangelium, so krass. Ganz klar, es ist sein Auftrag, er kommt. Und er sagt auch das Gesetz und die Propheten. Alle Propheten zeigen auf ihn, auf diese bessere Gerechtigkeit. Er, das kommt nächste Woche, er geht ans Kreuz für unsere Gerechtigkeit, damit wir Gerechtigkeit bekommen. Es sind nicht wir, die wir das irgendwie verdienen können, die wir das halten können. Und ich finde es ganz wichtig in der Bergpredigt, das zu verstehen. Es ist nicht eine Gerechtigkeit, die wir erreichen können, sondern eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Aber wir dürfen auch nicht hier stehen bleiben. Weil ich glaube, wenn wir hier stehen bleiben, dann haben wir Jesus nicht ernst genommen. Dann haben wir seine, was mich jetzt fasziniert, seine Radikalität, haben wir dann abgeschaltet. Ja, okay. Er hat das erfüllt für mich und das war's. Aber Jesus sagt, nein, Leute, ich will euch verwandeln. Ich will euch zu dem machen, was hier steht. Ist jemand von euch schon mal einem Klimaaktivist begegnet? Oder einem Klimakleber? Selbst schon mal jemand festgeklebt hier? Das hätte man mit mir machen können, fällt mir gerade ein. Bei der OP. Mich aber festkleben, ne? Hätte ich auch nicht weglaufen können. Naja. Ich weiß nicht, was ihr denkt zu Klimaklebern. Ist ja so das Schimpfwort. Vielleicht guckt ihr euch lieber die Videos an, wo die von der Straße weggezogen werden und denkt, ja, so ist besser. Oder vielleicht denkt ihr auch so, boah, krass, dass die sich so einsetzen für eine Sache und sich festkleben und sagen, ey, wir wollen irgendwie was verändern und Stimmung machen gegen das System. Wir haben in unserer Generation, in meiner und in der unter mir und bestimmt auch über mir, aber besonders in den jüngeren Generationen ist es noch krasser, aber eine starke Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es stimmt was nicht in unserer Welt. Es ist nicht okay, es ist nicht fair, wie Dinge verteilt sind. Es ist nicht okay, wie wir mit der Umwelt umgehen. Es ist nicht okay, selbst wie Mann und Frau die Sachen geregelt sind in unserer Gesellschaft. Es ist nicht okay, wie könnte es auch weitergehen. Und vielleicht denkt ihr so, ach ja, aber das ist ein so krasses, starkes Herz nach Gerechtigkeit. Und ich finde da die Bergpredigt so schön, weil Jesus sieht diesen Ruf, diesen Schrei, diese Suche nach Gerechtigkeit, die gerade in den jüngeren Generationen bei uns da sind. Vielleicht denkt ihr, boah, der Butze ist ganz schön alt hier vorne, also auch die jünger als ich. Diese Suche nach Gerechtigkeit. Jesus sagt, ja, richtig, diese Suche ist richtig bei euch. Aber er sagt, es muss in unserem Herzen anfangen. Das ist, womit er beginnt. Er sagt nicht, es ist falsch, dass wir uns für Dinge einsetzen, aber er sagt, das Reich Gottes, das fängt hier an, das kommt von innen nach außen. Und Jesus ist jemand, der uns verändern will. Diese Gerechtigkeit, diese Gnade, die wir erleben, ist immer eine verändernde Gnade. Es ist eine Gnade, eine Liebe, die was mit uns macht. Habt ihr das schon mal erlebt in eurem Leben oder bei jemand anderem, wo die Gnade etwas verändert hat? Es gibt so einen Film, ist auch schon wieder sehr alt, für mich ist der nicht so alt, aber Million Dollar Baby heißt der Film. Habt ihr den mal gesehen? Handzeichen, kurz so, ja, ein bisschen, ja, ein, zwei. Ist so ein bisschen, kann man sagen, moderner Rocky-Film, moderner Karate-Kid-Film, kann man sagen. Karate-Kid kennen vielleicht noch manche. Rocky, 1, 2, 3, 4, 5, wie viel gibt's? 6, ja, 10, ja. Ich liebe den Film, ich mag Clint Eastwood gerne. Und Clint Eastwood heißt hier Frankie. Und Frankie ist so ein alter, verbitterter Boxtrainer. Frankie ist so, hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Ist oft Clint Eastwoods Rolle. So, das Leben ist so, meh. Und hier haben wir diese junge Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe. Kennt jemand noch den Namen? Hilary Swank. Hilary Swank, genau, das ist die Schauspielerin sie hat auch einen Spitznamen. Anyway, ihr könnt auch nachgoogeln schnell. Kann jemand nachgoogeln? Million Dollar Baby? Bitte. Schnell. Wir sind auch live hier bei euch. Hat jemand?
Hillary.
Nein, in dem Film.
Maggie.
Maggie, danke. Maggie, ja. Genau, danke. Und Maggie kommt aus einem echt schwierigen Elternhaus. Ihre Familie ist kaputt und die Familie nutzt sie eigentlich nur aus. Die Mutter ist sehr kontrollierend, sehr egoistisch und Maggie hat keinen Bock, zu Hause zu sein und sie ist immer im Boxtraining, sie ist immer im Gym, am Trainieren und am Boxen. Und sie trifft dort Frankie und sie will von ihm trainiert werden. Und sie überzeugt ihn, Stück für Stück, wie das in den Filmen so ist. Er sagt erst nein und dann sagt sie, ah, komm und zeigt ihm, wie sie ist. Und dann sagt er, nein, ich will nicht mehr trainieren, ich kann nicht mehr. Und dann irgendwann sagt er ja und dann trainiert Frankie Maggie. Und er holt etwas aus ihr raus, was sie vorher nicht gesehen hat. Er macht was aus ihr, was vorher keiner gesehen hat. Er trainiert sie und sie wird richtig, eine richtig krasse Boxerin. Und sie gewinnt Turniere. Und auf einmal hat ihre Familie wieder Interesse an ihr. Auch ihre Mutter. Ah, unsere Tochter verdient Geld. Und sie versucht, sich das Geld zu holen, auch von Maggie, und nutzt sie aus. Aber das Krasse ist, zwischen Maggie und Frankie entwickelt sich eine Beziehung. Wie Vater und Tochter. Er wird wie ein Vater, den sie so nicht hatte. Er ist nicht nur ein Trainer, der an ihrer Seite ist und sie einfach nur stark macht und einfach nur das Preisgeld gewinnen will oder wie ihre Familie, die einfach nur ihr Geld will, sondern er ist so ein Trainer, der sein ganzes Herz in sie reinsteckt. Und er wird wie ihr Vater. Und es gibt so eine Szene, sorry, das ist ein großer Spoiler, falls ihr den Film noch gucken wollt. Sie hat einen Unfall in einem einen Boxkampf und wird so geschlagen, dass sie gelähmt ist und sie liegt im Bett und man sieht ihre Familie, die dann kommt ins Krankenzimmer und die Mutter bringt so einen Vertrag mit und sie denkt erst so, oh, sie kommen halt, um mich zu besuchen endlich. Und die Mutter bringt einen Vertrag, um sich abzusichern, damit sie ja das Geld bekommen, falls mit Maggie was passiert oder sie stirbt. Das ist so traurig. Jemand, der sich nicht kümmert, der sich nicht interessiert. Aber gleichzeitig ist Frankie an ihrer Seite die ganze Zeit. Er ist dabei wie ein Vater, nicht nur wie ein Trainer. Wenn wir jetzt in die Bergpredigt schauen und auf Jesus, der uns verändern will, Jesus, der uns gestalten will, unser Leben, dann ist er nicht so wie Maggies Familie, sondern er ist viel mehr wie Frankie. Jesus ist nicht nur ein Trainer, sondern Jesus ist jetzt in dem Fall nicht unser Vater, aber unser Bruder, der uns vorausgeht. Wir werden Kinder eines Vaters, der uns verwandeln will. Der holt etwas aus uns heraus, was wir gar nicht sehen, aber mit einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Und Jesus ist nicht nur Clint Eastwood, ist nicht nur Frankie, sondern Jesus ist der, von dem wir gelesen haben, der all diese Sachen erfüllt, dessen Schönheit wir hier sehen, der uns verändern will. Habt ihr das in eurem Leben erlebt? Diese Gerechtigkeit, die in euch passiert? Ich glaube manchmal, dass wir, auch wenn wir länger Christen sind, das nicht erleben, weil wir einen Teil von Jesus gar nicht sehen wollen. Wir wollen gerne einen Jesus, wie wir uns den vorstellen. Wir wollen gerne einen Jesus, den wir uns gebaut haben, mit dem wir nicht so anecken, von dem wir nicht solche Sachen lesen. Das würden wir gerne rausreißen. Aber das ist auch ein Jesus, wenn wir uns den bauen, der uns nicht verändern kann. Haben wir uns vielleicht einen Jesus gebaut, der gar keine Ecken und Kanten mehr hat, der gar nicht größer ist als wir, der uns gar nicht widersprechen darf oder unserer Kultur oder was auch immer? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir sagen, wir haben kein Vertrauen zu Jesus. Wir haben Angst. Das kann ich gut verstehen. Ich habe die Predigt vorbereitet und war bei uns auf den Feldern, direkt Nordweststadt. Ich wohne direkt am Feld in der Stadt, Wahnsinn. Und ich war da und habe gedacht, krass, Butze, willst du, dass Jesus dein Leben nimmt? Und du sagst so, mach Jesus, gestalte, was du willst, mach damit, was du möchtest, verwandle mich so, wie du willst. Ist unangenehm, auch für mich das zu sagen. Versteht ihr das? Auch Kontrolle abzugeben oder Vertrauen zu haben, dass er was Gutes damit macht? Aber Jesus ist besser als Frankie. Jesus will nicht unser Geld. Jesus will nicht irgendwie uns was Böses, sondern wenn er uns verwandelt, dann in etwas Schöneres, in etwas Besseres. Und mit einer Liebe, einer Hingabe, die er schon bewiesen hat am Kreuz. Er hat das Leben gelebt, das wir leben sollten, und den Tod gestorben, den wir hätten sterben sollen, damit wir mit ihm leben. Das ist das, was er schon gemacht hat. So weit ist Frankie nicht gegangen, aber Jesus ist sehr weit gegangen. Und er war nicht nur ein Mensch, sondern war Gott selbst, der das gemacht hat. Von daher ist es ein Schritt des Vertrauens, das immer wieder Jesus zu sagen. Ich glaube, es ist auch etwas, was wir immer wieder sagen müssen. Wir haben auch keine andere Jüngerschaft, in die wir Leute einladen können. Keine andere Nachfolge als die von Jesus. Und ich will auch keinem anderen was anderes anbieten, weil nichts anderes verändert als das. Wenn ich an die Nordweststadt denke, an unsere Nachbarn, hey, da ist Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Aber da ist auch viel im eigenen Herzen und wir brauchen einen Jesus, der nicht nur das Außen verändert, sondern auch das Innen. Und es gibt ein Zitat von einem Pastor oder ja, das ist so christlicher Mitarbeiter in einem Jugendwerk schon sehr lange. Ihr seht den Mann, der ist schon recht alt, der ist schon lange da. Ojit Fernando, er hat uns sehr geprägt. Wir haben ihn nie getroffen, aber so als Gemeinde, wir haben seine Bücher gerne gelesen. Und er besucht immer wieder Gemeinden im Westen. Er hat studiert, auch im Westen teilweise, und lebt aber in Sri Lanka. Und er schreibt dann in dem Buch, ihr lest wahrscheinlich schon das Zitat, aber fangt noch nicht an zu lesen, Er erzählt dann, auch das ist für mich immer faszinierend, ja, während ich dieses Kapitel schreibe, sitze ich gerade im Gefängnis, weil der eine Bruder von uns aus der Gemeinde verhaftet wurde und ich schreibe gerade dieses Kapitel. Oder er erzählt von dem Bürgerkrieg, der in Sri Lanka war und wo Leichen einfach täglich durch den Fluss geschwommen sind. Mir hilft das immer, ein bisschen rauszukommen aus meiner Frankfurter Welt und dann zu hören, krass, ja, Jüngerschaft in anderen Kontexten, Jesus-Nachfolge, kann manchmal nochmal was ganz anderes heißen. Und er besucht dann immer wieder, und ich liebe diese Stellen, wenn er dann sagt, einmal war ich wieder im Westen. Und dann, er ist ein ganz lieber Mann, wenn ihr seine Stimme hört, ist super, super freundlich. Und dann schreibt er das hier. Ich habe die Befürchtung, dass die Kirche im Westen sich selbst als missionale oder missionarische Bewegung disqualifiziert, indem sie ihren Mitgliedern ein Christentum präsentiert, das zwar eine nette Religion ist, dem aber die Radikalität fehlt. Bei meinen Besuchen im Westen ist die häufigste Reaktion auf meine Predigten etwas in der Art, diese Predigt hat mir gefallen. Predigten sollten aufrütteln, überführen und zu radikalem und kostspieligem Gehorsam motivieren. Ich habe mich gefragt, ob das allgemein erwünschte Ergebnis von Predigten eher ist, sie zu genießen, als in radikale Jünger verwandelt zu werden, die die Welt auf den Kopf stellen werden. I love it. Das ist vielleicht für manche von euch zu spitz formuliert. Das ist auch okay, dann ein bisschen runterschrauben. Aber mir hilft es, das holt mich nochmal raus und merkt nochmal krass, ja. Warum bin ich da? Warum bin ich in Gemeinde? Wie leben wir zusammen? Was für eine Gemeinschaft sind wir? Und wenn wir diese Bergpredigt ansehen, ich will, dass Jesus mich verwandelt. Ich will, dass Jesus euch verwandelt. Ich will, dass Jesus meine Gemeinde nimmt, unsere Gemeinde, und so verwandelt und in diese Gemeinschaft macht, die nicht nur außen aktiv ist, sondern wo es von innen herauskommt, eine Gerechtigkeit, die er macht. Ich will, dass Jesus das in meiner Nachbarschaft macht, dass Leute das erleben, weil Leute dürsten und hungern danach. Aber nur dieser Jesus mit vielen Ecken und Kanten kann das machen. Ich weiß nicht, was ihr von heute mitnehmt. Ich weiß nicht, ob euch die Predigt gefallen hat. Das war nicht, hoffentlich nicht ganz mein Anspruch, wenn ich so ein Zitat vorlese. Aber ich wünsche mir, dass uns das nochmal aufrüttelt, auch wenn wir solche Texte lesen. Auch wenn wir die Bibel lesen, ganz praktisch. Wenn die Stellen kommen, die wehtun, das ist verrückt, ja? Wenn manche Stellen, die wir lesen, manchmal da stehen zu bleiben. Und wir können ja auch den Kopf schütteln und denken, ich verstehe das nicht. Aber wir müssen sie nicht umformen, sondern das sind Stellen, die uns formen möchten. Gottes Wort ist verrückt. Haben wir das schon entdeckt? Fordern wir als Gemeinde, fordert ihr als Butzbacher Gemeinde, die Leute auf, in so einer Nachfolge zu leben? Ist auch eine Frage. Vielleicht lebst du gar nicht mit Jesus und du sagst, weiß nicht, vielleicht war das ein komischer Text für dich heute, vielleicht war es aber auch irgendwie krass, was Jesus sagt. Dann ermutige ich dich, auch ihm zu vertrauen und den Schritt zu machen, zu sagen, ja, Jesus, ich habe keine Ahnung, was du jetzt machst, aber nimm mein Leben. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, boah, ich habe mir den Jesus so ein bisschen zusammengestutzt wie meine Hecke zu Hause. Und wir müssen wieder lernen, hinzuhören, was Jesus über sich sagt. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du selbst verletzt bist oder Dinge schlecht erlebt hast und diesen Schritt des Vertrauens dich noch nicht wagst. Aber dann kann ich nur ermutigen, auch diese Liebe von Jesus anzuschauen, die er gegeben hat. Ja. Und wir brauchen Gemeinschaft dafür. Es ist kein Text, auch die Bergpredigt, so eine meine Gerechtigkeit und ich lebe das alleine, sondern es ist etwas, was wir zusammentun. Wo habt ihr Leute um euch herum, die euch helfen, dahin zu schauen, euch diesem Jesus immer wieder hinzugeben? Was fasziniert euch an Jesus? Vor dem Lobpreis oder gleich in dem Lobpreis darf man zum Kreuz nach vorne kommen, habe ich gehört. Ihr macht das so. Man kann für sich beten lassen. Wir haben einmal die zwei Leute hier. Ihr wisst wer, oder? Ich habe deinen Namen vergessen. Wie? Jennifer. Ja, Erwin habe ich schon öfter in meinem Leben gesehen. Jennifer, es tut mir leid, Jennifer. Ja, Jennifer und Erwin werden für euch beten. Vielleicht sagt ihr, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas aufgewühlt, vielleicht aber auch was ganz anderes, was Gott euch heute aufs Herz gelegt hat. Kommt zum Gebet, gerne zum Kreuz, die beiden beten gerne für euch. Vielleicht ist es aber auch eine Entscheidung, wo ihr sagt, ich will mich Jesus nochmal hingeben. Ich will mich verwandeln lassen, Jesus. Sag du an, nimm mich mit. Wie in einer Flut, packt mich und verändere mich und mein Leben. Ich will beten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du anders bist als wir. Und trotzdem bist du gleich geworden wie wir. Du bist ein Mensch geworden. Du hast das Gleiche erlebt, du hast Schmerz erlebt, du wurdest geboren, dein Kopf war verformt bei der Geburt und wie das so ganz normal ist, du hast geschwitzt, du hattest Schmerzen und trotzdem bist du anders und bist den Weg vorausgegangen. Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Weg zum Vater gebracht hast und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns auch verwandelst, dass wir verstehen, was Nachfolge heißt, was Jüngerschaft heißt, was es heißt, dein Kind zu sein, Vater. Was es heißt, von deinem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Hilf uns, diese wunderbare, aber auch kostbare und kostvolle Nachfolge zu leben, aber auch andere darin einzuladen, Herr, weil du veränderst. Hilf uns daran zu erinnern, dass es deine Gerechtigkeit ist und nicht die, die wir uns verdienen. Aber hilf uns auch, uns mitnehmen zu lassen von dir und nicht stehen zu bleiben, sondern dass wir zu diesen Menschen werden, dass wir diesen neuen Menschen anziehen, den du schon vorbereitet hast. Danke dafür, Herr. Amen.